Wenn alle Satelliten heute ausfallen würden, dann wird alles zusammenbrechen, könnten keine Flugzeuge mehr starten, wird der Börsenhandel aussetzen. Unser ganzes Leben hängt schon in ganz hohem Maße von Satelliten ab. Das ist jetzt keine Zukunft, aber das ist halt der erste Anfang. Die Technologie wurde jetzt erst ja geschaffen durch private Firmen.
Dadurch wird die Weltraumfahrt in eine neue Phase treten.
Und im Moment sitzen wir hier alle fest auf der Erde in einem Korb. Und wenn aus irgendeinem Grund atomarer Vernichtungskrieg ist oder ob das jetzt ein Asteroideneinschlag oder irgendwie das Menschenleben ausgelöscht wird, na, das wäre doch traurig. Braucht man praktisch noch einen zweiten Planeten, wo wir Menschen ansiedeln.
Willkommen bei der Jungen Freiheit. Heute bei uns zu Gast der Soziologe, Historiker und Unternehmer und erfolgreiche Publizist Dr. Rainer Zittelmann. Hallo, Herr Dr. Zittelmann.
Hallo.
Herr Dr. Zittelmann, Sie haben 30 Bücher bereits geschrieben oder herausgegeben. Heute haben Sie uns jetzt Ihr aktuelles neues Buch mitgebracht, Weltraumkapitalismus, das allerdings erst im März erscheint, in dem Sie jungen Deutschen empfehlen, damit aufzuhören, Jura oder BWL zu studieren. Warum denn das?
Naja, das ist schon, muss ich zugeben, länger eine Meinung von mir, weil ich kenne viele Leute, die BWL studiert haben und habe noch keinen gefunden, der mir gesagt hat, dass er mehr als 5% davon hat später gebrauchen können. Außerdem sind sie auch, also zum Beispiel Jurastudium in Deutschland, sind sie ja gar nicht international einsatzfähig. Da sind sie ja mehr oder minder dann an Deutschland gebunden. Und also ich bin der Meinung, es gibt viel zu viele Leute, die BWL und Jura studiert haben, von Sixt, ja, der Erich Sixt, der hat mal in einem Interview gesagt, nach 2 Semestern BWL habe ich erkannt, dass für mein weiteres Leben völlig irrelevant ist und hab's dann, bin dann rausgegangen. Ja, und der, also ich halte nichts von BWL und Jurastudium generell nicht. Und im Zusammenhang mit dem Buch habe ich halt gesagt, studiert lieber irgendwas mit Space, mit Raumfahrt. Das hat auch Zukunft und das wird auch gebraucht.
Was ist denn diese Space Economy, die Sie in Ihrem neuen Buch vorstellen?
Ja, die gibt's ja schon heute, die Space Economy, das wissen viele Leute, nur nicht einfach mal Gedankenexperiment. Wenn alle Satelliten heute ausfallen würden, dann wird die alles zusammenbrechen. Könnten keine Flugzeuge mehr starten, wird der Börsenhandel aussetzen und so weiter. Also unser ganzes Leben hängt schon in ganz hohem Maße von Satelliten ab. Das ist jetzt keine Zukunft, sondern das ist schon heute, nur dass es viele Leute halt nicht wissen. Aber das ist halt der erste Anfang. Ja. Ich glaube, dass da in den nächsten Jahrzehnten noch sehr viel passieren wird. Wenn man mal weiter in die Zukunft schaut, was ich auch in meinem Buch mache, Themen wie zum Beispiel Asteroid Mining, also Bergbau auf Asteroiden zum Beispiel, oder auch die Besiedlung vom Mond und Mars und so weiter. Also nicht, dass da jemand einmal hinfliegt, sondern dass da tatsächlich, was Musk ja will, Kolonien errichtet werden. Das ist nichts, was jetzt nächstes oder übernächstes Jahr passiert, aber das sind auf jeden Fall absolut Zukunftsthemen. Und es gibt auch Schätzungen von der Weltbank und von Morgan Stanley und von anderen, dass also die Space-Wirtschaft viel, viel schneller wachsen wird, als durchschnittlich die Weltwirtschaft wachsen wird.
Also in Ihrem neuen Buch Weltraumkapitalismus sagen Sie ja eine Revolution voraus. So weit gehen Sie. Inwiefern ist das eine Revolution, die da ins Haus steht?
Ja, das ist nicht zwingend, dass die Revolution kommt, sondern die Revolution, die besteht da drin. Oder sagen wir es so, die Revolution, die gibt es einerseits schon und andererseits gibt es auch noch nicht. Das will ich vielleicht ein bisschen erklären. Also die gibt es insofern schon, als heute ganz überwiegend der private Bereich in der Raumfahrtindustrie dominiert. Ja? Also ich sage nur mal eine Zahl. Im letzten Jahr gab es insgesamt 324 Launches, also Raketenstarts auf der Welt. Und davon waren 165 von SpaceX. Danach kommt China dann mit 88. Das heißt, wenn jetzt SpaceX ein Land wäre, was es ja nicht ist, ist ja ein Unternehmen, dann wäre SpaceX weit vor allen anderen Ländern. Die Chinesen haben ungefähr, wie gesagt, die Hälfte, die danach kommen. Ohne SpaceX wiederum wären die USA vielleicht an vierter Stelle oder so. Ja? Oder wenn Sie mal gucken, allein von den aktiven Satelliten im Weltraum, wir haben ungefähr 14.000 aktive Satelliten, da sind 9.300 Starlink von, also auch von dem Musk. Ja. Und das ist jetzt die größte und mit Abstand erfolgreichste Firma SpaceX, aber nicht die einzige. Es gibt andere, die nicht so bekannt sind, zum Beispiel hier in Berlin. Bei denen war ich auch oft, Planet Lab. Die haben 200 Satelliten, die praktisch rund um jede Stunde die ganze Erde fotografieren und diese Fotos dann verkaufen, später an private Unternehmen oder auch an Staaten. Es gibt Unternehmen wie Rocket Lab zum Beispiel, die haben im letzten Jahr 21 Raketenstarts durchgeführt. Also nur mal ein Beispiel. Allein diese an sich kleine Firma aus Neuseeland, Rocket Lab, hat 21 Starts durchgeführt. Das ist mehr als doppelt so viel, wie Europa durchgeführt hat. Ja, da sehen Sie ungefähr, wo wir stehen in Europa, sehen aber auch gleichzeitig die Dominanz von privaten Lösungen. Also da hat sich ganz viel verändert. Darum geht es in meinem Buch. Was hat sich da überhaupt verändert? Wie war das im letzten Jahrhundert, das Verhältnis von Raumfahrtunternehmen und Staat? Wie ist das Verhältnis heute? Und ich sage aber jetzt, um den nächsten großen Schritt zu gehen, also das, was sich jetzt der Musk zum Beispiel vorstellt, den Mars zu kolonisieren, ja, oder so Themen wie Bergbau auf Asteroiden, da fehlt noch was ganz Wichtiges. Und da ist mein Buch ein Plädoyer dafür, nämlich die Möglichkeit, Grund und Boden, Eigentum zu erwerben auf anderen Himmelskörpern, auf dem Mond, auf dem Mars oder auf Asteroiden. Das ist im Moment nach herrschender Rechtsauffassung oder überwiegender Rechtsauffassung nicht möglich, für Staaten sowieso nicht. Ob es für Private möglich ist oder nicht, da gibt es so einen Juristenstreit drunter. Ja, aber allein die Unsicherheit, dass man es nicht so genau weiß, die ist natürlich ein großer Hemmschuh. Und das ist so eine zentrale These von meinem Buch.
Ja. Aber warum sollte man auf einem Asteroiden oder dem Mond Land erwerben, was jetzt nicht möglich ist? Sie fordern, dass das in Zukunft möglich ist, wenn Sie sagen, die Technologie ist noch gar nicht so weit, dass das jetzt ins Haus steht mit dem Bergbau auf
dem Himmelskörper. Ja, doch, die Technologie, die ist so weit. Also ich habe gerade neulich, ich habe auch, wo ich das Buch geschrieben habe, hatte ich regelmäßig Kontakt mit einem von der NASA, mit einem NASA-Forscher. Und der sagte auch, also alle technischen Voraussetzungen, um zum Mars zu kommen, sind längst gegeben. Es gibt keine technischen Hindernisse. Mit dem Starship von dem Musk steht auch die richtige Rakete schon dafür zur Verfügung. Also ich sage mal, da ist mal kurz davor. Das wird auch meiner Meinung nach in den nächsten 10 Jahren passieren, dass also die ersten Menschen zum Mars fliegen werden. Auch mit dem Bergbau auf Asteroiden, das ist nicht ganz einfach, ja. Aber da hat es auch schon Firmen gegeben, die das Geschäftsmodell entwickelt hat. Da gibt es sogar die rechtlichen Voraussetzungen inzwischen dafür, in den USA zumindest gibt es die rechtlichen Voraussetzungen. Die haben die geschaffen durch Lobbyarbeit, ja. Das ist nicht ganz ohne, aber also da gibt es ganze Bücher von, nur technisch wie Bergbau auf Asteroiden durchgeführt werden kann und funktioniert.
Aber Sie sagten gerade, die rechtliche Situation ist noch nicht gegeben. Jetzt sagen Sie, sie ist gegeben.
Ja, man muss da zwei Sachen unterscheiden. Also die Unsicherheit besteht darüber, ob man Eigentum, Grund und Boden erwerben kann. Zum Beispiel, ist es möglich, dass ich auf dem Mond oder auf dem Mars oder auf Asteroiden Eigentum erwerbe oder sogar einen ganzen Asteroiden in Besitz nehme. Ja? Das ist unklar. Da gibt es eine herrschende Meinung, die sagt, also ich sag mal, klar ist, dass Staaten das nicht dürfen. Da gibt es den Weltraumvertrag von 1967. Staaten dürfen das nicht. Über Privatleute und über Unternehmen steht nichts drin. Ja, und da sagen jetzt manche, ja, was Staaten nicht dürfen, dürfen Private erst recht nicht. Da gibt es auch Juristen, die sagen, nee, steht nichts von drin und was nicht verboten ist, ist erlaubt. Und deswegen dürfen Private da Eigentum erwerben. Das ist so ein bisschen strittig. Da gibt's, habe ich in einem Kapitel von meinem Buch ausführlich dargestellt, Kontroversen unter den Weltraumjuristen, was ist möglich nicht. Davon unterscheiden muss man den Bergbau auf Asteroiden. Ja. Da hat tatsächlich schon Obama und dann auch später nochmal Trump durch Executive Orders die rechtliche Voraussetzung geschaffen, dass sie das, was sie da abbauen, dass sie das dann auch behalten dürfen. Ja. Das heißt also, man muss unterscheiden, können sie direkt Asteroiden erwerben zum Beispiel oder Grund und Boden auf dem Mond oder auf dem Mars oder können sie das, was sie da rausholen, können Sie das behalten. Und das ist auch umstritten. Wie gesagt, da gibt es von den USA, da gibt es diese Regelungen, aber die Chinesen und die Russen, die haben gleich protestiert und die haben gesagt, nee, das geht gegen den Weltraumvertrag, das ist ein Verstoß. Aber da haben damals die Firmen, die also dieses Geschäftsmodell haben, die haben da sehr intensiv Lobbyarbeit betrieben und die haben es dann geschafft, dass da also zumindest für den Bergbau rechtliche Voraussetzungen in den USA gegeben sind.
Also ich verstehe Ihr Buch so und auch den Titel Weltraumkapitalismus, dass Ihre These ist doch, dass die Unternehmen, die Weltraumfahrtunternehmen, die bisher staatlich organisiert waren, im Grunde die Weltraumerforschung auch in gewisser Weise blockiert haben, weil sie eben träge, weil sie ineffizient sind, weil sie sozusagen den Platz dominiert haben und gesperrt haben für den Zugang von Privaten. Und jetzt mit Elon Musk ist sozusagen der Wildwesten ausgebrochen im Weltraum. Jetzt geht alles, jetzt plötzlich stoßen auch die Privaten vor und dadurch wird die Weltraumfahrt in eine neue Phase treten.
Also so wie Sie es gesagt haben, ist es, sagen wir, zu 90% richtig. Ich möchte mal eine Sache korrigieren. Auch früher waren die Unternehmen keine Staatsunternehmen in den 70er Jahren, sondern das waren auch private Unternehmen. Nur der Unterschied ist, die NASA hat denen praktisch bis ins Detail vorgeschrieben, was sie zu tun und zu lassen haben, wie sie ihre Raketen zu bauen haben. Die waren praktisch nur noch ausführende Organe der NASA.
Okay, Sie meinen Unternehmen wie Boeing, Lockheed.
Genau, ja, also das waren schon private Unternehmen, ja, aber die oder Rockwell oder so, ja, aber die haben halt genau von der NASA vorgeschrieben bekommen, wie sie eine Rakete zu bauen haben. Heute ist so, dem Musk schreibt keiner vor, zum Beispiel, dass er eine wiederverwendbare Rakete bauen soll. Das hat ihm keiner gesagt, sondern er hat das selbst gemacht und er verkauft die Dienstleistung dann an die NASA oder an andere Kunden auch, ja. Vor allen Dingen an andere Kunden, aber die NASA ist halt einer der Kunden von dem Musk, ja. Und Sie können das so mit FedEx vergleichen praktisch, ja. Bring dir was von A nach B und so sagt er halt, ich bringe dir zum Beispiel Astronauten zur internationalen Raumstation oder ich bringe dir einen Satelliten in die Umlaufbahn, ja, und dafür berechne ich dir die Summe X, ja. Und das war was ganz anderes als früher, wo praktisch die Raketen im Auftrag der NASA sehr eng angeleitet gebaut wurden. Und die NASA hat zum Teil sogar Einfluss genommen in dem Unternehmen, welche Leute da arbeiten sollen, wer da was macht. Also das war richtig Mikromanagement durch die NASA. Ja. Und das hat sich, es hat am Anfang gut funktioniert, ja, weil auch entsprechend Geld dafür vorhanden war. Also sonst hätte es ja nicht die Mondlandung gegeben. Aber da muss man natürlich sagen, wenn Sie das in heutigem Geld umrechnen, hat die Mondlandung, also das ganze Apollo-Programm, 300 Milliarden Dollar gekostet. Das war damals 5% vom ganzen US-Haushalt ist in die Raumfahrt gegangen. Also heute ist es nur 0,4% ungefähr. Also das gerade mal ein Zehntel, ja. Da haben 400.000 Leute gearbeitet damals in der Space-Industrie, 20.000 Firmen. Und das war natürlich ein einmaliger Kraftakt, eigentlich nur vergleichbar mit einer Mobilisierung zu Kriegszeiten. Das hat trotzdem funktioniert, aber dann, und davon handelt mein Buch, gab es praktisch 50 Jahre Stagnation. Ja. Die ganzen Folgeprojekte, wie zum Beispiel Space Shuttle, das waren alles letztlich mehr, also im Bereich der bemannten Raumfahrt, Flops, nicht im Bereich der unbemannten Raumfahrt, da gab es schon einige gute Sachen, aber im Bereich der bemannten Raumfahrt, das war wenig erfreulich. Da haben diese Launchkosten, also damit ist gemeint, wie viel kostet es, ein Kilo in den Weltraum zu bringen, die haben stagniert praktisch jahrzehntelang auf einem ähnlichen Level. Und der Musk, nur mal um ihn eine Zahl zu nennen, der, wenn Sie also vergleichen, die Kosten, um ein Kilo mit dem Space Shuttle in den Weltraum zu bringen und die Selbstkosten, die er hat, dann ist der 95% billiger. 95%, ja. Und das hat, und das hat halt Gründe. Und er ist erst am Anfang. Der sagt, er wird jetzt diese 95% will er nochmal um 90% reduzieren. Dann, ja. Das ist also erst der Anfang der ganzen Geschichte. Und das ist das, was ich als die Revolution bezeichne, ja. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass der die, seine Raketen ja wiederverwendbar gemacht hat. Also jetzt schon seit 10 Jahren. Die Standardrakete, die er da benutzt, die Falcon 9, ja, die, da hat er schon eine jetzt zum Beispiel 32 Mal immer wieder verwendet worden. Und jetzt nur mein Gedankenexperiment. Stellen Sie mal vor, Sie fliegen jetzt von hier nach New York und danach wird der Flieger dann verschrottet jedes Mal. Und was denken Sie, wie hoch der Ticketpreis wäre, wenn Sie jetzt jedes Mal praktisch, wenn Sie nach New York fliegen, wird danach der Flieger verschrottet. Und so ist es ja früher bei den Raketen passiert und ist ja immer noch bei den meisten, also in Europa bei den, was die ESA macht. Ja, das sind ja alles Wegwerfraketen praktisch. Die werden einmal benutzt und dann, ja, das ist natürlich viel teurer, als wenn Sie wie der Musk jetzt die gleiche Rakete wie in dem Fall 32 Mal immer wieder verwenden können. Das ist so, wie es ja bei Flugzeugen auch der Fall ist. Und das ist praktisch das, was der Musk bewirkt hat. Und jetzt kommen auch andere, also was der Musk schon vor 10 Jahren geschafft hat, hat der Bezos jetzt, also von der Amazon-Chef, hat er jetzt kürzlich auch geschafft. Ja. Also auch die Wiederverwendbarkeit und das wird irgendwann zum Standard werden. Ja.
Aber warum haben die das denn geschafft? Denn genau diese Idee von Musk, nämlich ein Regelbetrieb in den Weltraum, ein Regelflugbetrieb in den Weltraum zu schaffen, der billig ist, der günstig ist, der ständig stattfindet, genau das hat ja die NASA nach dem Mondlandungsprogramm geplant und genau dazu hat sie das Space Shuttle gebaut. Das sollte ja mehrmals die Woche fliegen, 140 Starts im Monat war ja geplant.
Im Jahr geplant.
Das sind also dann 3 Starts die Woche. Und es sollte billig sein und der Weltraum sollte normal werden, ja, ein Omnibus in den Weltraum. Warum haben die das nicht geschafft?
Der Flop bestand ja da drin. Also erstmal 2 sind ja kaputt gegangen mit 14 Toten. Das würde ich aber jetzt gar nicht mal als so ungewöhnlich ansehen. Das war auch jetzt im Prinzip, das waren mehr Tote als bei den Apollo-Flügen. Aber das liegt nur dran, weil da in so einem Space Shuttle 7 Astronauten sitzen und da mal bei den Apollo nur 3. Ja? Aber das ist jetzt zwar gar nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem war, dass die Kosten völlig aus dem Ruder gelaufen sind. Also Sie haben ja eben das gesagt, geplant waren bis zu 140 Flügen pro Jahr. Statistisch haben in 30 Jahren 135 Flüge stattgefunden. Also das heißt, in 30 Jahren hat so viel stattgefunden, wie man für ein Jahr geplant hat. Die Kosten, die Entwicklungskosten waren für 5 Milliarden ungefähr projektiert und die laufenden Betriebskosten für 5 bis 10 Millionen Dollar. Tatsächlich hat jeder Flug 1 bis 1,5 Milliarden Dollar gekostet.
Milliarden.
Ja.
Geplant 5 Millionen, tatsächlich kosten 1,5 Milliarden.
Ja, also das heißt, es ist völlig aus dem Ruder gelaufen, die ganze Geschichte. Und war wirtschaftlich natürlich total ineffizient. Ja. Klar, es war trotzdem irgendwie eine tolle Sache, aber man muss ja immer auch denken, der Preis. Ja. Wenn sie das gleiche Geld verwendet hätten, was sie jetzt für das Shuttle verwendet hätten, es waren auch insgesamt vielleicht 200 Milliarden, dann wären wir vielleicht schon auf dem Mars inzwischen. Also das, was ich in dem Buch zeige, ich habe ein Kapitel über die Entstehung, wie kam es zur Entscheidung mit dem Space Shuttle? Es war eine politische Entscheidung, die Nixon damals getroffen hat. Und das ist eigentlich ein typisches Beispiel für politische Ineffizienzen, ja, weil da ging es, die Fachleute waren schon damals sehr skeptisch. Ja. Das war ein politischer Kompromiss. Da waren die Rüstungsleute, die hatten die und die Anforderungen. Die Forscher hatten die und die. Und dem Nixon war das eigentlich alles vollkommen wurscht. Dem war nur wichtig, dass irgendwo was gemacht wird, was Arbeitsplätze bringt. Und der hat seinen Freund und Wahlkampfspender, der hat das Ding auch gebaut. Ja. Und in den für ihn wichtigen Wahlbezirken im damaligen Swing State Kalifornien, da sollten Arbeitsplätze geschaffen werden. Also das zeige ich, das waren die Kriterien, wie das entschieden wurde. Ja. Also nicht sachgerechte Kriterien, zum Beispiel wo der Nixon dran war, das war ja auch die Zeit, wo dann die erste Mondlandung war. Und da haben ja weitere stattgefunden. Und zum Beispiel eine, die hat er nur deswegen verschoben, weil dann die Wahlen waren und er Angst hatte, wenn irgendwas schief geht, dann wird es ihm angelastet und dann wollte er 2, 3 andere wurden dann auch abgesagt, er wollte noch mehr absagen und dann haben ihm die Leute gesagt, ja, aber das sind nur praktisch 5% der Gesamtkosten, wo wir jetzt nochmal 50% der Zeit auf dem Mond für haben. Aber das hat ihn nicht überzeugt, sondern wo dann ein anderer kam und hat gemeint, ja, aber es sind so und so viele Arbeitsplätze und hier, da, guck mal, das ist jetzt ein Riesenthema. Ja, okay, da müssen wir was machen. Und deswegen, es ist auch ein Buch über die Irrationalitäten im politischen Entscheidungsprozess. Das ist übrigens auch der Grund, warum die unbemannte Raumfahrt, da gab es durchaus eine ganze Menge Erfolge und Highlights. Ja, das ist jetzt nicht so das wichtige Thema in meinem Buch, aber das muss man fairerweise dazu sagen. Aber warum? Weil sich die Politiker dafür nicht interessiert haben. Ja, das war denen relativ egal. Da haben die Ingenieure und die Wissenschaftler machen das. Aber bei den Bemannten, da hat jeder Präsident hat was anderes gesagt. Der eine, wir gehen zum Mars, der andere zum Mond, der andere zu den Asteroiden oder der andere sagt, wir müssen erst eine Raumstation bauen und dann wieder hin und her. Ja. Und das heißt, das war viel stärkere politische Einflussnahme unterworfen. Und das ist genau das, was schädlich war. Also mein Resümee heißt, ja, die ersten 10 Jahre mit dem Apollo-Programm, Mondlandung war super erfolgreich, war eine tolle Sache. Aber dann gab es letztlich 40, 50 Jahre Stagnation. Und erst durch die privaten Initiativen von dem Musk. Man muss ja auch jetzt der Fairness halber zur NASA sagen, die haben schon irgendwann verstanden, dass es also so nicht mehr geht. Und die haben dann praktisch als letzten Rettungsanker praktisch gesagt, naja, okay, versuchen wir es mal mit den Privatleuten. Die meisten waren skeptisch. Die haben gesagt, ach, diese Hobby-Raketenbastler, die fahren an die Wand, das ist doch eine Schnapsidee. Ja. Aber da gab es auch ein paar, die haben gesagt, lass die doch mal machen, geben wir mal ein bisschen was, eine halbe Milliarde und gucken, was man damit bewirkt. Und dann waren die auf einmal überrascht, Mensch, das klappt ja, das funktioniert ja sogar wunderbar. Und dadurch hat sich praktisch dann erst das Verhältnis zwischen der NASA und den Privaten verändert. Also die NASA, die war dann schon irgendwann lernfähig, aber das hing ja auch damit zusammen. Also Sie müssen ja Folgendes sehen, wo das Space Shuttle dann am Ende war. Ja? Das heißt, es war 2011. Ja? Da waren dann die Amerikaner 9 Jahre nicht in der Lage mehr, überhaupt ihre eigenen Astronauten zur Raumstation zu bringen. Das wurde dann mit veralteten Soyuz-Raketen von den Russen gemacht. Und die haben natürlich Monopolpreise genommen. Jeder Flug war so und so viel Prozent teurer als der vorherige, weil die hatten ja die Monopolsituation und die mussten da ganz eng bezwängt den alten Raketen, die waren zuverlässig, ja, aber die waren jetzt gar nicht mehr der moderne Stand. Aber die Amis, die hatten ja nichts anderes, das war nichts da. Die haben versucht, auch andere Alternativen zu entwickeln, auch wiederverwendbare Raketen gab's auch Programme, die sind dann eingestellt worden, weil es nicht funktioniert hat. Und dann haben sie irgendwann, ja, dann kam ab 2011 der Musk und seitdem bringt der Musk ja mit seinen SpaceX-Raketen bringt der ja dann die Astronauten zur Raumstation. Die staatliche Raumfahrtbehörde könnte das bis heute nicht.
Also ich hatte immer geglaubt, und ich glaube, das war so das Allgemeine, die allgemeine Annahme, der Umstand, dass die Weltraumfahrt nicht kommerziell lukrativ ist, der liegt einfach daran, dass sie zu teuer ist, dass die Technologie noch zu kompliziert war und zu anfällig und so weiter. Und dass es jetzt mit den Neuen funktioniert, mit SpaceX und so weiter, das liegt daran, dass die Technologie weiter fortgeschritten ist. Aber sie sagen, nein, das hätte schon viel früher stattfinden können. Der Hinderungsgrund war nicht, dass die Technologie nicht ausgereicht hat, der Hinderungsgrund war die staatliche Organisation.
Ja, ich meine, die Technologie wurde jetzt erst ja geschaffen durch private Firmen, wie durch SpaceX, aber auch durch andere. Ich sage mal ein Beispiel. Hier in Berlin, habe ich schon erwähnt, gibt es ja die Firma Planet Labs, ja, die 200 Satelliten im Weltraum hat, die ständig die Erde fotografieren. Die ist ja entstanden. Das waren auch Leute, die haben früher mal bei der NASA gearbeitet, Amerikaner. Und die waren dann so eingeschränkt, die haben dann so geheimlich Hobby nebenbei. Das fing praktisch so an, dass einer hat ein Handy rausgeholt und es gezeigt hat, gesagt, guck mal, die Technik, die machen es heute so klein. Warum sind die Satelliten alle, warum müssen die so groß sein wie ein Bus? Ja, kann man auch kleiner machen. Und dann haben die angefangen, Satelliten zu bauen, die so groß sind wie ein Schuhkarton. Ja, und haben auch zum Teil Komponenten, die ersten Komponenten waren wirklich von Handys oder so genommen oder die sie so kaufen können. Und haben aber dann gesehen, wenn wir das jetzt zum offiziellen NASA-Projekt machen, dann dauert das ewig und Genehmigung und Bürokratie und haben dann gekündigt und haben dann ihre eigene Firma gegründet. Ja. Und die sind sehr erfolgreich heute. Die haben Kunden, staatliche Kunden, aber auch private Kunden, eine ganze Menge. Und da ist jetzt nur das Problem, zum Beispiel die Europäische Kommission, die macht was Ähnliches. Sie haben da auch ein Programm dafür, das Copernicus-Programm, Sentinel-Programm. Und die liefern das dann kostenlos praktisch, was die Leute verkaufen von Planet Labs. Und das ist natürlich für die ein Riesenproblem. Ja? Angeblich kostenlos, in Wahrheit vom Steuerzahler bezahlt, viel teurer hergestellt, als die das privat können. Ja, aber hier, wir geben es kostenlos. Und das stinkt denn natürlich. Ja? Und das war ein bisschen so ähnlich auch mit dem Shuttle. Das hat tatsächlich auch die Entwicklung von der privaten Launch-Industrie kaputt gemacht, weil die haben praktisch dann hochsubventioniert die Satelliten in Weltraum gebracht, sodass die private Industrie sich gar nicht entwickeln konnte. Und irgendwann haben die Amis mal gesagt, also wir machen jetzt nur noch das, was Private können, sollen die Private machen, da ziehen wir uns als Staat zurück. Und das ist aber in Europa ist es halt nicht so, ja.
Hätte denn ein Elon Musk und eine private Weltraumindustrie schon viel früher beginnen können, schon 1980, 1990?
Ja, es sagen wir mal so, gedanklich gab es die Vorschläge von Ökonomen. Ja? Alles, was der Musk später gemacht hat, ich habe ein Buch mir mal genommen von dem Cato-Institut. Das ist ein Institut, dem ich auch dadurch verbunden bin, dass ich selbst da ein Buch veröffentlicht habe. Und die haben eine Tagung gemacht, 2001. Da war alles das, was heute läuft, praktisch vorher gedacht schon, ja, auf dem Kongress. Ja, genau dieses Geschäftsmodell. Aber das waren Ökonomen, die gesagt haben, das funktioniert nicht so, da werden wir nie erfolgreich sein, wir müssen das privatwirtschaftlich machen. Aber dann mussten ja auch erstmal politisch die Voraussetzungen geschaffen werden. Und da hat erstaunlicherweise der Obama eine wichtige Rolle gespielt, ja, paradoxerweise, weil der Obama hat weder mit Kapitalismus noch mit Raumfahrt was am Hut, den hat das effektiv nicht interessiert, das Thema, ja. Und der wollte die gesamte Kohle lieber für Obamacare und so weiter ausgeben. Und dann waren die geschickt, diese Space-Leute, die haben gesagt, Mensch, was hältst du von, dann machen wir das doch privat, dann kostet es weniger Geld, lass die, dann, ah ja, das ist eine gute Idee, dann mach das mal privat. Ja. Und dann hat er praktisch einen Weg frei gemacht, ja, aber nur, weil es sie nicht interessiert hat. Und deswegen schreibe ich in dem Buch, also das ist ein guter Beweis, am besten ist, wenn sich Politiker überhaupt nicht für eine Sache interessieren, dann läuft es besser, genau wie sich die Politiker nicht für die bemannte Raumfahrt interessiert haben, für die unbemannte Raumfahrt interessiert haben, ja. Und deswegen ist es auch besser gelaufen. Und das war so eine wichtige Voraussetzung, klar. Und dann muss es natürlich aber auch immer Personen geben, die, sagen wir, das unternehmische Talent und auch das Kapital haben. Und bei dem Musk, da kam halt beides zusammen, weil der sowohl also als Ingenieur da was von versteht. Der wollte ja erst am Anfang, ich sag mal, wie das angefangen hat bei dem Musk. Ich kenne den Mann, also der ihm maßgeblich die Ideen gegeben hat. Der heißt Robert Cyprien. Der ist der Präsident der Mars Society. Und der Musk, der hatte irgendwo mal gegoogelt, Mars, wie weit sind wir da eigentlich bei der NASA? Und hat gesehen, da gibt's ja gar keine konkreten Pläne. Und dann hat er gesehen, da gibt's so eine Gesellschaft Mars Society von dem Robert Cyprien. Und da gab's so ein Fundraising-Dinner. Das hat $500 gekostet und dann hat er da mal $5,000 überwiesen, um ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen, und das hat auch funktioniert. Und dann hat er Cyprien den empfangen dann und ihm halt das alles gezeigt. Die haben auch zusammengearbeitet und damit hat es praktisch angefangen alles, ja. Und dann hat der Musk den gefragt, ja, also wie könnte ich da jetzt weiterkommen? Der hat am Anfang die Idee gehabt, dass man so eine Maus zum Mars schicken soll oder so Ideen. Und dann hat der Cyprien ihm dann Kontakt gegeben. Dann sind die nach Russland gefahren. Und der Musk, der war ja noch ein junger Mann in den 30er Jahren. Und der wollte dann den Russen die Raketen abkaufen. Aber der war jetzt nicht so angezogen, wie sie sich in Russland vorstellen, sondern so, wie man das im Silicon Valley macht. Und er hat ihnen gesagt, ja, ich möchte die Menschheit zu einer multiplanetaren Spezies machen und zu Mars und will eine Rakete kaufen. Und da haben die dem auf die Füße gespuckt, ja, weil die gesagt haben, das ist ein Spinner hier. Und wo sie da zurückgeflogen sind, der hat sich zwischendrin eingearbeitet, hat so Bücher gelesen über Raumfahrttechnik. Ja, dann saßen die im Flieger. Dann hat er da Berechnung gemacht mit seinem Buch. Und dann hat er seinen Kollegen gesagt, Mensch, die müssen wir nicht kaufen, die bauen wir selbst die Rakete. Da habe ich gesagt, du spitzt doch, das ist doch Quatsch. Und dann war aber dieser Raketenwissenschaftler, der hat geguckt, was hat der Musk da berechnet. Also, Mensch, das ist, hat ja Hand und Fuß. Ja, der hat es dann halt selbst gebaut, die Raketen. Da muss aber erstmal so ein Typ auch sein, ein Unternehmer, der das kann und der natürlich dann auch das Geld dazu hat. Das hat er ja gehabt, weil er vorher also erfolgreich war mit durch den PayPal-Verkauf praktisch. Daher hat er die Kohle gehabt überhaupt. Ja.
Wenn Elon Musk nicht aufgetreten wäre, also Sie stellen ja im Buch auch dar, wie stark dieser Faktor ist, dass Elon Musk ein Mensch ist mit einer Vision und der das unbedingt verwirklichen will, ja, und der an seinen Traum glaubt, egal was alle anderen sagen. Wenn das nicht gewesen wäre, wenn Elon Musk einen Unfall gehabt hätte oder sich anders orientiert hätte und Pizzabäcker geworden wäre, wäre dann diese Revolution eingetreten? Trotzdem lag die einfach in der Luft oder ist das wirklich von Elon Musk abhängig gewesen?
Also, ist ja eine kontrafaktische Geschichtsbetrachtung, ja, aber insofern nicht einfach zu beantworten. Aber ich würde mal vermuten, ja, es hätte stattgefunden, aber nicht so schnell, wie es jetzt ist. Also, weil es gab ja schon die anderen. Ich habe ja genannt zum Beispiel Rocket Lab, ja, die in Neuseeland. Also auch so ein Typ, der Peter Beck, der ist so ein Bastler-Typ, ja, der hat nicht mehr studiert, der hat so hobbymäßig gebastelt, verschiedene so auch mit Raketenantrieben und hat dann praktisch Do-it-yourself nebenbei angefangen, Raketen zu basteln, ja. Heute ist es ein Unternehmen, das im letzten Jahr 21 Raketen in den Weltraum gebracht hat, ja. Also das ist nicht der einzige, oder es gab ja auch der Richard Branson zum Beispiel, wobei das... Der hat auch einige Erfolge erreicht, aber dann auch viele Rückschläge und Misserfolge. Das ist natürlich auch dabei, muss man auch dazu sagen. Es gibt ja sehr viele private Firmen und es ist jetzt nicht so, dass die alle besser sind als der Staat. Nee, das ist halt, aber das ist halt natürlich typisch Kapitalismus. Das ist ja auch in jedem anderen Bereich so. Viele, die versagen und floppen dann hinterher und gehen pleite, ja, und dann ein paar überleben und die gewinnen dann so eine Position. Ja, ich meine, das ist genau, wo wir vorhin von gesprochen haben, diese Asteroid-Mining-Firmen. Da gab es auch schon zwei, die waren gut finanziert, zum Beispiel von dem Google-Gründer und so weiter. Ja, die haben denen Geld gegeben, aber die sind dann beide gefloppt und sind beide letztlich dann in die Insolvenz gegangen, weil es hat dann jetzt letztlich doch nicht funktioniert. Ja, und deswegen muss man sagen, es gibt da ganz, ganz viele Firmen, in den USA, auch in China übrigens, ja, die haben also auch nicht nur eine staatliche Industrie, die sind sehr, sagen wir, bewunderndes, was der Musk macht und haben dann vor 10 Jahren angefangen, auch private Firmen zuzulassen. Und davon sind natürlich viele nicht erfolgreich, aber dann hofft man immer, dass im Überlebenskampf dann einer oder zwei oder drei gewinnen und das das, also meine These, ja, das wäre auch so gekommen ohne den Musk, aber sicherlich jetzt mit einer Zeitverzögerung.
Verdienen diese Firmen denn wirklich Geld oder sind die Investitionen oder die Ausgaben, die Kosten nicht viel höher und das wird querfinanziert durch entweder Kapital, was aufgenommen ist oder Investoren oder durch andere Geschäftsbereiche, in denen Geld verdient?
Also der Musk, der ist profitabel inzwischen, ja. Aber zum Beispiel der Bezos, der ist nicht profitabel, ja. Das ist ein Zuschussgeschäft. Das, was der mit Amazon verdient, das steckt er dann praktisch da rein, ja. Und also der Musk, muss man sagen, wenn der jetzt zum Beispiel Satelliten in den Weltraum bringt als Dienstleistung, ich vermute mal, man weiß es nicht genau, aber man kann schätzen, dass der so bis dreimal so hohe Preise nimmt, wie er selbst Kosten hat. Also der hat eine riesige Marge, weil die Kosten, die er hat, sind ja letztlich egal. Wichtig ist, was bietet der nächstgünstigere an der Markt? Und da muss er nur drunter bleiben, ja. Und wenn er halt das Dreifache nehmen kann und ist immer noch unter dem, was andere dann verlangen, ja, dann kriegt er die Aufträge. Das heißt, auch mit dem Starlink, ja, und mit den Dienstleistungen, dass er also Satelliten in Weltraum bringt, der ist schon profitabel, aber der Bezos, der ist ja hinter dem zurück, der ist nicht profitabel.
Wie hat er das eigentlich geschafft? Sie haben ja vorhin gesagt, er hat die Kosten um 95% gesenkt. Jetzt wieder nochmal die letzten 5% um 95% senken. Das sind ja Wahnsinns Verringerungen. Also in der Sowjetunion, da hatte der Ministerpräsident in den 60er Jahren gesagt, wir werden Raketen wie Würstchen produzieren und hat es nicht geschafft. Wieso schafft der Musk das? Wie macht er das?
Also der wird es jetzt tatsächlich wie Würstchen. Der hat ja so eine Gigafactory. Der will jetzt, also die ist jetzt im Bau, ja. Und der will 1000 Starships im Jahr produzieren, ja. 1000 Stück, weil er ja auch plant, 1000, später mal 1000 alle 2 Jahre, also man kann nur alle 2 Jahre zum Mars fliegen, ja, und da will er alle 2 Jahre also dann 1000 Raketen da hinschicken, ja. Also der plant es tatsächlich so. Ja, wie hat er die Kosten reduziert? Also ein Faktor ist die Wiederverwendbarkeit, habe ich ja schon gesagt, ja. Das ist natürlich von Kosten her ein Riesenunterschied, ob sie die Rakete nach einmal wegschmeißen oder ob sie die zum Beispiel jetzt im Rekord 32 Mal gebrauchen kann. Aber es ist nicht der einzige Faktor. Der hat halt einfach, sagen wir mal, den ökonomischen Anreiz gehabt, billig zu sein. Und das muss ich jetzt im Moment erklären, warum das wichtig ist. Früher, im letzten Jahrhundert, und das gibt es zum Teil immer noch, gibt es das sogenannte Cost-Plus-System. Das hat wie folgt funktioniert. Es gab ein privates Unternehmen, sagen wir mal Boeing zum Beispiel, und die mussten dann nachweisen, wie viel Kosten haben wir gehabt. Und dann dürften sie so 8 oder 10% draufschlagen, das war dann ihr Gewinn. So war praktisch die Zusammenarbeit mit der NASA. Ja? Weist mir die Kosten nach, schlagt 8% drauf. Das ist natürlich so eine saublöde Idee, kann nur einem Politiker oder einem Staatsbeamten kommen, weil was ist passiert? Die haben dann natürlich die Kosten immer in die Höhe getrieben, weil umso höher die Kosten waren, umso höher war ja der Gewinn. Ja? Also der Zyprin, mit dem ich gesprochen habe, der hat selbst damals bei einem der 3 größten Unternehmen gearbeitet, der hat gesagt, unser Overhead war unser bestes Produkt. Ja? Wir haben immer weiter den Overhead aufgebläht, weil umso mehr Kosten und dann, ja, ach, es dauert doch noch länger, es gibt hier Schwierigkeiten und es hat alles den Gewinn erhöht. Ja? Also völlig absurd. Und der Musk, der hat gesagt, nee, also bei so einer Schwachsinnsgeschichte mache ich nicht mit. Ja? Ich mache euch einen Festpreis. Und dann, was ich einspare, ist halt mein Gewinn. Ja? Und das war praktisch der wichtige Paradigmenwechsel, weg von dem Cost-Plus-Programm, sondern hin zu einem Fixkosten, ja? Sodass praktisch jeden Dollar, den er eingespart hat, war sein Gewinn. Das ist ja immer so im Wirtschaftsleben, Sie müssen die richtigen Anreize haben. Wenn Sie falschen Anreize haben, mich hat das an eine lustige Geschichte erinnert, ich habe mal einen Verleger gehabt in Großbritannien, der ist allerdings dann auch pleite gegangen und Sie werden auch gleich verstehen, warum. Das hat mich fast verrückt gemacht. Das waren immer neue Korrekturphasen bei dem Buch und immer wieder hat der Grafiker, mit dem er arbeitet, die Korrekturen nicht richtig ausgeführt. Ja? Und ich habe gesagt, das macht mich wahnsinnig. Warum führt er den nicht richtig aus? Und er sagt, ja, ich will da auch nicht zu viele, weil ich muss ja jedes Mal neu bezahlen für jede neue Korrektur. Da habe ich gesagt, du bist doch wahnsinnig. Der verdient doch umso mehr Fehler, der macht. Ja, für jede neue Phase verdient der mehr. Ja, der hat doch überhaupt gar keinen Anreiz, das richtig zu machen. So, ja, gut. Der ist auch, vielleicht hat er immer so verquert gedacht. Deswegen ist der auch dann pleite gegangen, praktisch. Ja, so. Und das sind natürlich so Sachen, die gibt's immer noch. Also auch bei der Bundeswehr solche Beschaffungssysteme. Deswegen darf man sich nicht wundern, warum da mit dem vielen Geld, was wir dafür ausgeben, das nicht effizienter ist. Ja, weil das ist halt die Philosophie von Beamten und Politikern, die haben so ein Neiddenken, ja, der Unternehmer soll nicht zu viel verdienen, also klar, irgendwas muss er verdienen, ja, wie viel ist richtig, 8%, vielleicht auch 10%, und das darf er dann draufschlagen, ja, aber das ist natürlich überhaupt kein unternehmerisches Denken. Ja.
Was ist denn dann mit der NASA und mit der ESA zum Beispiel? Haben die dann noch Zukunft oder gehören die eigentlich abgeschafft, weil die ja offenbar Blockierer und ineffiziente Geldverschwender sind?
Also das würde ich jetzt nicht so sagen. Ich meine, die NASA, das habe ich ja vorhin schon gesagt, erstens hat sie schon auch ihre Verdienste im Bereich der Weltraumforschung und der unbemannten Raumfahrt. Also gibt ja auch Dinge, die einfach Forschung und Wissenschaft sind, die können sie nicht so einfach profitabel machen. Ja. Und dann ist so, dass man sagt, so das Modell, wie das jetzt geändert haben oder darauf eingestellt haben, das funktioniert ja besser. Und jetzt muss man gucken, wie das jetzt mit dem neuen NASA-Chef ist. Ja. Das ist ja auch eine interessante Geschichte, der Isaac Mann. Der war ja selbst Space-Tourist. Ich glaube, der hat mal für 30 oder 40 Millionen Dollar hat er das sich gekauft, dass er da im Weltraum kann. Der ist selbst Milliardär und der ist jetzt NASA-Chef geworden und das ist ein Freund von dem Musk. Ja? Und der wird schon hoffentlich die Sache so revolutionieren bei der NASA, dass es funktioniert. Aber da sehen Sie auch die Gefahr durch die Politik, weil der Trump, der hatte den erst nominiert. Ja? Dann gab es den Stress zwischen Trump und Musk. Ja? Dann hat der Trump gesagt, ich ziehe die Nominierung zurück. mit einer fadenscheinigen Begründung, weil ich habe jetzt rausgefunden, er hat für die Demokraten gespendet. Was stimmt, der hat auch für die Demokraten gespendet, aber der hat für die Republikaner gespendet. Das war vorgeschoben. In Wahrheit war das, weil er den Stress mit dem Musk hatte. Ja? So. Und das war ja die Phase, wo er dem Musk sogar angedroht hat, ich schicke dich zurück nach Australien, wenn du hier weiter Stress machst. Nach Südafrika. Ich schicke dich zurück nach Südafrika. Ja? So. Jetzt haben die sich ja wieder ein bisschen versöhnt, weil klar, der Trump sitzt da am längeren Hebel, der Musk, der braucht ja den Trump und die NASA. Und dann hat der Trump wieder die Meinung geändert und hat ihn jetzt doch zum NASA-Chef gemacht. Ja, aber das sehen Sie, gerade bei so einem wie bei dem Trump, das ist auch ein bisschen von Tagesstimmung abhängig. Ja, das kann vorteilhaft sein für den Musk, ja, das kann aber auch nachteilig sein. Ja, und deswegen wurde jetzt auch dann praktisch das Programm jetzt für die nächste Mondlandung, das war vorher schon klar, Space X zugeschrieben und das haben die dann auch nochmal neu ausgeschrieben, sodass ich jetzt also mehrere dafür bewerben können. Also das ist immer, wenn die Politik sich einmischt, das sind dann halt viele Unwägbarkeiten auch.
Ja, aber also auch Sie sagen jetzt, diese großen Raumfahrtagenturen, ESA, NASA, die haben also ihre Verdienste auf jeden Fall in der Wissenschaft und in der unbemannten Raumfahrt, aber man kann ja auch annehmen, dass da genau dieselbe Misswirtschaft getrieben worden ist und dass auch da hätte viel mehr passieren können, wenn man das privat organisiert hätte.
Ja gut, aber dann, wenn du mit irgendwas kein Geld verdienen kannst, ist die Frage, ja, wie dann? Ja, also es gibt jetzt halt auch Dinge, die rein wissenschaftlicher Natur sind. Da kannst du kein Geld mit verdienen. Wenn du irgendwo, Riesenteleskope, um fremde Galaxien zu erforschen, ja, das ist, wobei man muss sagen, ja, auch das ist was ich auch in meinem Buch zeige, dass es da auch eine Tradition gibt, dass das privat gemacht wurde. Also um 1900 oder so rum, ja, da gab es so eine Observatorienbewegung, heißt es in den USA. Die ganzen Observatorien, also da gab es ja noch keine Raketen oder Satelliten, ja, aber das war die Art, wie man damals im Weltraum erforscht hat, ja, die waren fast alle privat finanziert, also von Rockefeller Foundation oder Carnegie Foundation. Ja, da waren nur von den großen Observatorien, da waren zwei staatlich und die anderen waren alle privat. Oder auch am Anfang so der Pionier der amerikanischen Raumfahrt, der Goddard, der hat auch vom Militärgeld bekommen, aber der ist überwiegend privat finanziert worden. Aber da brauchst du halt so Mäzene, ja, die dann praktisch da bräuchst du einen wie der Bill Gates oder so, der ja viel philanthropisch macht, ja, der sagt, ich gebe jetzt mein Geld dafür, ja, dann ginge das auch.
Ja, also das heißt, eigentlich ist die staatlich finanzierte Weltraumerforschung, ist das Neue sozusagen geschichtlich betrachtet.
Ja, also wenn man es so sagt, jetzt natürlich ganz neu nicht mehr, aber man kann tatsächlich sagen, so bis zum Zweiten Weltkrieg, damals noch mit den ganzen Observatorien und so, das war privat, dann die Phase, die wir so im Auge haben, 60er, 70er Jahre, ja, wo das angefangen hat staatlich, ja, und jetzt ab 2010, wo es wieder privat geht. Also insofern, wenn man das mal, das ist gar nicht was ich selbst jetzt rausgefunden habe, sondern das basiert auf Forschungen von dem ehemaligen Chefökonom der NASA. Ich habe von dem also ein Buch gelesen, was mir dann die Augen erst geöffnet hat, The Long Space Age, wo er praktisch das mal in diese historische Perspektive gebracht hat.
Also dass das Weltraumzeitalter nicht erst mit Sputnik angefangen hat, sondern schon viel früher.
The Long Space Age, ja. Wie gesagt, das war der ehemalige Chefökonom der NASA gewesen.
Ja. Aber wäre es denn dann nicht, also Sie sagen jetzt, ESA, NASA haben ihre Verdienste, sollten bleiben, aber müssten sie nicht zumindest zurückgebaut werden? Weil da werden ja Steuergelder verbraten für unheimlich wenig Output, für unheimlich wenig Effekt. Und diese Steuergelder, die könnten ja, wenn man sie dort abzieht, könnte man sie ja in die Privatindustrie, in die Privatraumfahrtindustrie stecken und dort viel mehr Effektivität erzielen.
Ja, also ich bin auch, ob die ESA wirklich in der Form eine Berechtigung hat, da müsste man aber überprüfen. Da habe ich mich auch nicht intensiv dann mit beschäftigt, intensiv genug, um das wirklich abschließend zu beantworten. Also bisher haben sie sich nicht so mit Ruhm bekleckert. Die machen auch viele unsinnige Sachen. Also die da waren dann ganz stolz 2021, dass sie so ein Gender-Zertifikat bekommen haben oder sie haben so ein Programm gemacht, dass man Behinderte in Weltraum kriegen soll. Also nichts dagegen. Ich habe ja selbst ein Buch geschrieben über erfolgreiche Menschen mit Behinderung. Also alles okay. Nur solange ich wie Deutschland also selbst keine einzige Rakete habe, um in Weltraum zu bringen, ob ich dann zur Priorität machen soll, irgendwo Genderfragen und Frauen und Behindert und so weiter. Also das ist alles so ein bisschen so auch wieder typisch europäisch ideologisch. Ja, das machen sie auch groß, habe ich neulich in der Hand gehabt, 200 Seiten Regulierungswerk für die Raumfahrt, was da in Brüssel gemacht wird. Also das ist so ein bisschen so wie bei der KI und so. Ja, die Chinesen und die Amis, die machen das und wir machen in der gleichen Zeit sind wir die Regulierungsweltmeister und erstellen irgendwelche Paragraphen, die gewährt, die ihre Raketen bauen. Also etwas überspitzt gesagt so, ja. Und ich bin also ich so, sagen wir, ich habe jetzt auch so Freunde von mir, die ganz so 100% libertär sind, vielleicht auch ein bisschen dogmatisch, die sagen, nee, also staatliche Raumfahrt bin ich total dagegen, es muss alles privat sein. Ich bin da so ein bisschen pragmatischer. Ich sage, da, wo der Staat was Sinnvolles machen kann, warum nicht? Und das Geld, was dafür ausgegeben wird, also da fallen mir vorher, kann ich in der Liste jetzt spontan von 20 Sachen sagen, wo man also besser Geld einsparen kann, die unsinniger sind, ja, als dafür. Also wenn sie allein in Deutschland mal, sagen wir mal, die ganze Entwicklungshilfe streichen würden, ja, die also Projekte wie, was war neulich, von der EU Wrestling in Uganda gegen Klimawandel oder irgend sowas, ja, oder grüne Moscheen in Marokko oder die berühmten Radwege in Peru. Also das ist ja alles meiner Meinung nach eine komplette Geldverschwendung. Das ist auch deswegen wichtig, weil das Argument, was ja manchmal gebracht wird, ja, wir haben genug Probleme auf der Erde und das Geld sollte jetzt erstmal hier ausgegeben werden, um die Armut zu beseitigen, bevor wir in den Weltraum gehen. Das ist ja so ein Argument, was sehr populär ist. Ja, das ist aber schon deswegen Quatsch, weil es auf der Annahme beruht, dass es jetzt am Geld liegen wird und dass man jetzt nur Geld, also da ist ja damit gemeint, Entwicklungshilfe geben müsste, damit die Länder sich entwickeln. Ich habe mich damit sehr intensiv befasst. Ich meine, Sie sehen ja schon, am meisten Entwicklungshilfe ist nach Afrika geflossen und die sind immer noch am ärmsten. Zum Teil sogar kontraproduktiv. Zum Teil hat sogar die Armut da zementiert. Was gegen Armut hilft, ist mehr Kapitalismus, so wie in Vietnam zum Beispiel, wo sie diese Wirtschaftsreform gemacht haben. Ja, das hat geholfen. Das hat die Armut in Vietnam zum Beispiel von 80% auf 3% reduziert. Aber nicht irgendwelche Gelder, staatlichen Gelder. Ja, da liegt schon dieses Missverständnis drin, dass man sagt, das ist einfach nur eine Frage, von wo man die Gelder hinlenkt. Ja, also wenn staatliches Geld ausgeben wird für die im Raumfahrtbereich, glaube ich, dann ist es schon gut angewandt. Und man muss natürlich auch immer die Frage stellen, wofür. Ja, und das ist vielleicht noch ein wichtiger Aspekt, den wir bisher nicht angesprochen haben. Warum? Warum will der Musk jetzt zum Beispiel zu Mars? Ja, was ist überhaupt der Grund? Ja, der will ja jetzt nicht einfach wie damals Mondlandung dahin fliegen, dann irgendwo eine Fahne da reinstecken, vielleicht eine amerikanische Fahne oder noch eine SpaceX-Fahne oder was weiß ich, und dann geht's wieder zurück. Und dann wird 50 Jahre nichts gemacht, nee, sondern der will ja da tatsächlich Menschen ansiedeln. Also der ist ja immer, denkt ja sehr großspurig, der will 1 Million Menschen auf dem Mars ansiedeln. Der Robert Zubrin, von dem ich Ihnen da erzählt habe, der ist ja schon ein bisschen bescheidener, der will 50.000 ansiedeln. Aber wie auch immer, ob jetzt 50.000 oder 1 Million, warum eigentlich? Ja? Und das Argument von Musk, ein zentrales Argument ist ja, dass er sagt, diese Flamme vom menschlichen Leben, die wir hier haben, ist noch ziemlich jung auf der Erde und wurde schon mehrfach fast ausgelöscht. Wenn man jetzt zum Beispiel wissen, weiß ja jeder, dass die Dinosaurier damals ausgelöscht wurden durch einen Asteroideneinschlag oder fast alles menschliche Leben. Ja, das kann jederzeit wieder passieren. Wenn wir Glück haben, erst in 100.000 Jahren, wenn wir Pech haben, vielleicht schon in 1.000 Jahren. Ja? Und er sagt, wenn wir dann nicht interplanetar geworden sind und praktisch uns diversifiziert haben, so wie man im Investmentbereich sagt, nicht alle Eier in einen Korb. Ja? Und im Moment sitzen wir hier alle fest auf der Erde in einem Korb. Und wenn aus irgendeinem Grund, ob das jetzt ein atomarer Vernichtungskrieg ist oder ob das jetzt ein Asteroideneinschlag oder irgendwie das Menschenleben ausgelöscht wird, ja, das wäre doch traurig, finde ich auf jeden Fall, findet der Musk auch. Und deswegen sagt er, braucht man praktisch noch einen zweiten Planeten, wo wir Menschen ansiedeln. Und das kann logischerweise nur der Mars sein, weil die anderen Planeten sind entweder zu weit weg oder zu kalt oder zu heiß oder was auch immer, ja, sodass also praktisch da nur der Mars für in Frage kommt.
Ja, ist klar. Auf der Venus keine Chance.
Ja, ich habe da 400 Grad oder so. Das ist schon ein bisschen arg heiß. Ja.
Gut, also Sie sind nicht dafür, aus der ESA auszutreten oder sie gar aufzulösen. So weit gehen Sie nicht. Aber wie sieht es denn jetzt mit der deutschen Situation aus, mit der deutschen Raumfahrtpolitik und den deutschen Raumfahrtunternehmen? Die gibt es ja auch. Spielen die aber eine Rolle? Sind die überhaupt zukunftsfähig, um da einzusteigen in dieses von Ihnen ausgerufene kommende Zeitalter des Weltraumkapitalismus?
Ja, da wird es auch so sein, dass da manche überleben und andere nicht überleben, ja, so wie immer. Ja, da gibt es jetzt verschiedene, auch pfiffige Leute. Ich war da bei welchen zum Beispiel, die machen jetzt Raketenantrieb mit Kerzenwachs. Ja. Das soll also sehr umweltfreundlich sein, was natürlich auch mal dann hier wie die Regierung wieder freut, hat aber auch ein paar andere Vorteile. Also geht da nicht nur um Nachhaltigkeit. Ja. Gut, das ist das sind aber Nischenanbieter. Das sind so, also die können von den Kosten natürlich nicht mal annähernd mit dem Mast konkurrieren, aber das, ich habe jetzt mal als Beispiel genannt aus Neuseeland, Rocket Lab, die können auch nicht konkurrieren von den Kosten, aber die haben eine Nische, dass sie sagen, ich bringe dann genau, zielgenau bringe ich praktisch dich da in die Erdumlaufbahn zu dem Zeitpunkt, wo du das willst. Also das kann man vergleichen mit einem Taxi und einem Bus. Ja, der Musk sagt, da kannst du bei mir mitfliegen und ich setze dich dann da irgendwo ab. Stell dich vor, wie wenn sie mit dem Bus fahren. Der fährt sie auch nicht bis vor die Haustür. Ja, so, dann müssen überlegen, wie komme ich jetzt noch von der Bushaltestelle nach Hause. Ja, und die sind Taxi, ist natürlich dann teurer als ein Bus. Ja, und die entdecken dann halt Nischen für sich. Ja, ja, da gibt es ein paar in Deutschland, die sich da entwickeln. Das sind junge Leute, Idealisten. Also ich habe da auch welche von kennengelernt. Ich bewundere die. Das muss man sehen. Da wird es manche geben, die überleben und andere, die werden es nicht überleben. Wie das halt aber ganz generell in der Wirtschaft ist, nicht nur in dem Bereich. Wobei in dem Bereich ist schon noch mal schwieriger. Also dieses Wort Raketenwissenschaft, was man so schön umgangssprachlich sagt, das ist doch keine Raketenwissenschaft. Das ist wirklich noch mal schwieriger. Also die meisten neuen Unternehmen, die dann starten, die ersten Raketen, die explodieren dann erstmal oder es sind Fehlstarter. Also es war auch bei Musk so. Der hat erst 3 Fehlstarts gehabt und die Kohle war fast ausgegangen. Wenn das beim 4. Mal nicht geklappt hätte, wäre weg vom Fenster gewesen. Ja? Und da waren also 3 Flops erstmal gewesen. Ja? Und das ist also bei ganz vielen so, die dann neu anfangen. Das ist schon eine wirklich schwierige Wissenschaft für sich, das ist jetzt nicht banal.
Aber sind denn diese Unternehmen, also zum Beispiel ESA Aerospace und Rocketfabrik Augsburg, die sind, glaube ich, bei den Bayern, High Impulse Technologies aus
Stuttgart. Ja, das sind die mit dem Kerzenwachs, die ich gerade erwähnt habe. Ja, das ist da in der Nähe von Stuttgart.
So Heilbronn, Stuttgart, da in dem Raum. Genau. Ja, sind das, aber also Sie sagen, das sind junge Leute, die sind intelligent und die sind toll und so weiter, aber ist das irgendwie ernst zu nehmen oder ist das halt einfach nur eine Nische, also liefen.
Was heißt nur eine Nische? Ja, jeder Unternehmer sucht sich irgendwann eine Nische. Guckst du mal, wo ich meine Firma damals gegründet habe, PR-Agentur, da gab es schon 2000 PR-Agenturen in Deutschland. Da hätten wir auch fragen können, wofür brauchst du jetzt noch den Rainer Zittelmann? Ich habe mir da eine Nische gesucht, das war damals die Kommunikation für Immobilienunternehmen und bin da dann Marktführer geworden, habe eine Menge Geld verdient. Also klar, war nur eine Nische, aber in der Nische war ich schon halt die Nummer 1 und die habe ich mir gesucht. Also das ist ja immer so, wenn sie eine gute Nische finden, ja, dann haben sie auch ihre Existenzberechtigung. Auch wenn sie gegen die ganz Großen dann vielleicht nicht anstinken können.
Aber Herr Dr. Zittelmann, Marokko verkauft sehr erfolgreich zum Beispiel Ölsardinen, ja, aber Marokko spielt mit diesem Ölsardinenverkauf in der Weltwirtschaft keine Rolle und entsprechend arm ist das Land und Deutschland verkauft halt oder hat zumindest in der Vergangenheit der Welt Maschinen, Autos und Pharmaka verkauft oder Chemieprodukte verkauft und ist deswegen ein Top-Land gewesen. Und jetzt ist die Frage, wo sind wir in Zukunft?
Ja,
sind wir in Marokko oder?
Ja, das ist ja das Absurde, ja, dass wir halt in immer mehr Bereichen den Anschluss verlieren. Ich meine, wenn man schon mal die großen Tech-Firmen anguckt, also wir haben gerade eine, SAP, ja, die ist schon ziemlich alt, wann sie gegründet, 80er Jahre oder irgendwann, ja, waren ja auch Leute, die bei IBM waren früher und die dann da nicht zum Zug gekommen sind und die dann ausgestiegen sind und haben dann SAP gegründet. Ja, aber seitdem war ja im Prinzip kein großes Unternehmen mehr gewesen, zumindest kein seriöses. Da gab es noch mal eine andere zwischendrin, die dann aber gefloppt sind bekanntlich, was dann Betrüger waren, ja, Wirecard. Ja. Aber sonst gab es ja nichts. Ja. So, oder KI, ja, da gibt es schon auch in Deutschland clevere Leute, ja, aber viele gehen dann doch in die USA, weil wir immer schnell alles sind mit Bürokratie, mit Regulierung, weil halt hier auch nicht so viel diese Venture Capital Geber sind und so weiter und auch ein anderes Risikoverständnis ist in Deutschland. Ja, das ist schon nicht so einfach, ja, aber ich glaube, wir sind ja im Moment bei wieder eine ganz wichtige Sache zu verpassen. Ja. Ich meine, ich war neulich hier auf dem Weltraumkongress, da hat auch mit großer Begeisterung die Frau Bär dann da gesprochen und Reden gehalten, aber ich habe mich nicht persönlich mit ihr austauschen können, aber ob die wirklich jetzt verstehen, ja, was hier notwendig wäre, im privaten Bereich da Impulse zu setzen. Ja, jetzt basteln die auch an so einem Weltraumgesetz, ja, aber da geht es da wieder nur um irgendwelche Haftungsfragen und um irgendwelche Regulierungssachen. Da könnte man sich auch ein Beispiel nehmen, zum Beispiel an Luxemburg. Ja. Luxemburg ist zumindest, sagen wir, von der rechtlichen Gesetzgebung sind die schon weiter. Also muss man sagen, wenigstens, dass wir da irgendwo gute Rahmenbedingungen schaffen, liberale, die es dann auch attraktiv macht für Firmen, sich dann hier in Deutschland aktiv zu werden. Aber die interessieren sich halt in Deutschland entweder nicht dafür oder denken immer noch so alles in staatlichen Dingen. Also ich würde einfach mal sagen, guckt, analysiert mal das, was in den USA passiert ist, was die gemacht haben, warum die erfolgreich sind. Das hat ja auch Gründe. Da ist auch nicht alles perfekt. Da gibt es auch eine riesen Bürokratie in USA generell. Ja, also ich finde die zum Teil sogar noch schlimmer als in Deutschland, die Bürokratie in USA. Aber da gibt es ja immer wieder Bereiche, wo dann auch doch pragmatisch Dinge möglich sind. Und das ist so ein Bereich.
Apropos Bürokratie, wie ist es eigentlich zu erklären? Das schildern Sie auch im Buch, was für unglaubliche Bürokratie und Sicherheitsauflagen und so weiter es bei der NASA gibt. Gleichzeitig waren aber diese zwei Weltraumunglücke, also Challenger und was war das andere? Discovery?
Ja, ja, genau. Das waren ja zwei verschiedene Space Shuttles, ja, die beide verunglückt sind, ja, und wo jedes Mal alle sieben umgekommen sind.
Genau, und das angesichts dessen, und da wurden ja, also wurde ja großzügig über Sicherheitsbedenken hinweggesehen. Es hat sich ja abgezeichnet. Wie ist es eigentlich möglich, dass diese Unglücke passiert sind, wenn die so, wie ich aus Ihrem Buch erfahren habe, obsessiv mit Sicherheitsvorschriften sind?
Ja, das ist manchmal so, dass so Sicherheitsfanatiker, die sichern alles ab, außer den schlimmen Risiken, die dann hinterher eintreten. So, ja, die sind also Business Detail, wird alles gemacht und dann kommt es auf einer ganz anderen Stelle. Wobei ich würde auch sagen, das würde ich jetzt denen gar nicht so zum Vorwurf machen. Ja, ich sehe das anders. Ja, gucken Sie mal, wie viele Menschen umgekommen sind, wo die Flugzeuge entworfen sind. Ja, wenn Sie das auf heute umrechnen würden, allein zum Beispiel sagen wir, ich glaube, das war das Jahr 1929 oder so, da gab es besonders viele Unfälle. Wenn sie die auf heute übertragen würden von der Quote, dann hätten wir 7000 Tote bei Flugzeugunglücken jedes Jahr, also prozentual gesehen. Ja. Das hat ja auch so angefangen und das ist ja eigentlich immer so, ja, dass wenn man was Neues entwickelt hat, ja, da ist es ein Trial and Error und da ist auch so, dass dann mal so Dinge passieren, ja, und wir sind da auch zu risikoavers insgesamt geworden als Menschheit, sagen wir mal. Das Denken war früher anders, wo, also stellen wir uns ja vor, wo die ersten Urmenschen das entdeckt haben, wie sie selbst Feuer machen, ja, wenn da jetzt einer aus Brüssel daneben gestanden, oh, Vorsicht, ja, wir brauchen jetzt erstmal jetzt, da kann ja was abbrennen, da müssen wir jetzt erst genau in Steine ritzen, Maßnahmen, was wir tun, oder warten, bis wir so eine Art Feuerwehr entwickelt haben, um das wieder zu löschen und vorher, Vorsicht, was da, ja, da wäre nie das Feuer entstanden, ja, oder wenn die ersten, wie gesagt, die damals, das waren ja auch privat finanzierte Leute, die ersten Flugzeuge dann gebaut haben, ja, wenn damals diese ganzen staatlichen Vorschriften, Regularien, dann wäre da nicht viel passiert. Und da muss man realistisch sein, auch wo jetzt der Nordpol oder der Südpol erkundet wurden oder so, da sind auch Menschen umgekommen. Das ist tragisch, aber andererseits sind ja auch Menschen, das sind ja erwachsene Menschen, die auch das Risiko bewusst eingehen. Das sind auch keine Idioten, die man für irgendwas schützen müssen. Die wissen, dass es passieren kann und dann tritt es halt auch manchmal ein. Und ich finde, dass wir da eher zu risikoavers geworden sind. Und ich befürchte schon, das wird auch mal bei dem Maske irgendwann passieren, natürlich, ja, dass da auch mal eine Sache daneben geht und Menschen umkommen. Dann wird ein riesen Theater, und dann werden die Politiker kommen, oh, wir müssen ja alles viel stärker regulieren, wir müssen das und das und das und das. Und dann werden ein paar Sachen gemacht werden, vielleicht die sinnvoll sind, aber ganz viele andere, die halt nicht sinnvoll sind. Ja. Und dass der Flugverkehr immer sicherer geworden ist, das ist ja nicht überwiegend durch Regulierung gekommen, sondern dadurch, dass jedes Unternehmen, wie jetzt die Lufthansa oder so, dass die verbringen zum Teil 10 Jahre damit, um Unfall aufzuklären. Also jedes wird aufgeklärt, warum ist es wirklich passiert, um daraus zu lernen. Ja? Und aus diesem laufend Lernen, Trial and Error, ist es halt immer sicherer und sicherer geworden und nicht, weil jetzt jedes Jahr nochmal zusätzliche Vorschriften dazu gekommen sind.
Naja, wenn die Sicherheitsbedenken bei den beiden Shuttle-Unglücken eingehalten oder bedacht worden wären, dann wären die verhindert worden und es wären riesige Rückschläge verhindert worden. Und abgesehen davon, dass die Menschen überlebt hätten.
Ja, das ist
nicht so sinnlos, diese Sicherheitsvorschriften.
Nach jedem Unfall weiß man das immer, was man hätte anders machen können oder sollen. Ja, also jetzt ganz danach sind sie immer schlau nach jedem Unfall. Aber Menschen sind fehlbar, ja, und auch Technik ist fehlbar, ja, und ich sage auch, man muss da alles dafür tun, und da gibt's ja auch unglaublich viele Sicherheitsvorschriften, aber man kann auch die Sachen übertreiben, ja, und vor allen Dingen die Frage ist ja mehr, was ist, wenn trotz allen Vorschriften mal was schief geht und passiert, wie reagiert man dann darauf, ja, also das war damals, also zum Beispiel so ein Politiker von Linken, der in Deutschland, der hat dann gesagt, ja, das zeigt, man muss die private Raumfahrt jetzt komplett einstellen. So, ja, ich meine, das ist jetzt auch so ein Denken, ja, oder was ich nicht für richtig halte.
Gut, kommen wir nochmal zum Schluss zurück auf Deutschland und die Situation. Also was ist denn, Sie hatten Frau Beer erwähnt, die hat ja schon gesagt, also was sie besonders umtreibt, ist, dass eine Frau endlich auf den Mond gebracht werden muss. Also man sieht auch hier wieder die Prioritäten. Wenn Deutschland jetzt den Anschluss verpasst an dieses Weltraum-Kapitalismus-Zeitalter, das sie prophezeien oder das sie beschreiben, was passiert dann?
Ja, das ist ein weiterer Nackenschlag, weil das ist genau wie bei KI oder bei den großen Tech-Giganten, also die Chinesen, die haben da ihr Alibaba und so weiter, ja. Die Amerikaner haben da ihr Google und Facebook, ja, und so ist ja heute auch. Die Chinesen, die haben erfolgreich in der Raumfahrt und die Amerikaner auch, ja. Die Russen spielen im Prinzip keine große Rolle mehr, werden sie auch in Zukunft meiner Meinung nach nicht spielen. Ja? Das wird jetzt alles zwischen den Chinesen und den Amerikanern wird das abgehen und wir werden da den Anschluss verlieren. Und das ist dann ein weiterer Sargnagel für die deutsche Wirtschaft letztlich. Aber gut, da gibt's ja genug andere. So, ja? Das ist also, aber ist auch wieder ein Beispiel, dass man da nicht ein Umfeld schafft, und zu dem Umfeld, da gehört halt vieles dazu, ja. Da gehört ein Umfeld dazu von den richtigen, rechtlichen Rahmenbedingungen. Da gehört aber auch eine gewisse, sagen wir mal, Kultur dazu. Und das ist so, also ich will das mal so erklären. Damals, wo dann die Mondlandung waren, dann haben ganz viele Leute auf einmal angefangen, so Ingenieurwesen und solche, diese MINT-Fächer zu studieren. Das ist gerade so explodiert, ja. Das heißt, es ist so ein Zirkel, der sich gegenseitig auch dann nährt. Das kann auch eine Negativspirale sein. Das heißt also, wenn jetzt die jungen Leute jemanden sehen wie den Musk, den die bewundern, sagen, Mensch, toll, was der macht, ja, dann sagt es auch vielleicht der eine oder andere, das war der Ausgangspunkt von unserem Gespräch, na, vielleicht soll ich doch nicht Jura oder BWL studieren und schon gar nicht Genderwissenschaften oder so, sondern vielleicht studiere ich mal Ingenieurwesen. Davon haben wir ja zu wenig eigentlich in Deutschland heute, gerade in dem Bereich. Und das heißt, es gibt dann so eine Positivspirale. Das war damals so in den 70er Jahren, dass dann einfach viele junge Menschen mit Begeisterung dabei waren, ja. Und wenn diese Positivspirale bei uns nicht in Gang gesetzt wird, ja, dann hat es natürlich Auswirkungen, die weit über die Raumfahrt im engeren Sinn auch hinausgehen, dass man einfach auch, sagen wir, junge Menschen sich wieder für Technik begeistern. Wir haben ja lange Zeit in Deutschland Technik nur als was Negatives gesehen, als Risiko. Also ich weiß noch, wie die Grünen gefeiert haben, dass der Transrapid nicht in Deutschland produziert wurde. Ja, jetzt fährt er in China, ja. Die haben damals eine echte Party gemacht. So, ja, oh, klar, haben wir wieder was verhindert, Transrapid. Und jetzt haben sie gefeiert, dass die fortschrittlichsten Atomkraftwerke der Welt praktisch dann in die Luft gesprengt wurden und so. Das ist jetzt, sagen wir, im Extrem das grüne Denken. Aber das grüne Denken ist ja überall in der gesamten Gesellschaft drin. Das ist ja jetzt nicht allein auf die Partei der Grünen beschränkt, sondern das ist in der gesamten Gesellschaft drin. Und grünes Denken heißt Technikfeindlichkeit im Prinzip. Ja, und wovon wir die ganze Zeit drüber sprechen, ist Technikbegeisterung, Begeisterung für Ingenieurskunst. Und das gehört halt auch dazu. Ja, das heißt, es sind nicht nur Rechtliche Rahmenbedingungen wichtig, sondern es braucht auch eine gesellschaftliche Atmosphäre, wo, sagen wir, wo Unternehmer bewundert werden und verehrt werden, ja, wo die Leute sagen, ich möchte mal so wie der Musk, oder nicht, wo man sagt, oh, wie können wir den jetzt stärker besteuern, der Schweinehund, so, ja, was können wir gegen den machen, tax the rich, und der verdient ja zu viel und zahlt zu wenig Steuern, ja, das ist ja so die eine Art, wie man da rangehen kann, ja. Und das ist halt mehr die deutsche Art im Moment, ja. Technik, Feindlichkeit, Risiken, Neid auf erfolgreiche Menschen, ja. Da ist es doch immer in den USA noch doch ein bisschen anders, oder auch in China ist es auch anders in der Beziehung, ja.
Und darauf zieht dann also auch Ihr Buch, diesen Paradigmenwechsel, diesen Gedankenwechsel, diesen Mindsetwechsel zu erwirken. Das Weltraumkapitalismus-Zeitalter zu begreifen.
Ja, also das, sagen wir, warum habe ich das Buch geschrieben? Ja, also klar, ich habe mich schon als Kind jetzt dafür interessiert, schreibe ich auch im Vorwort. Ich habe also mit 10 Jahren, meine erste Zeitung war eine Weltraumzeitung, die ist Galaktische Zeitung, die ich damals rausgegeben habe. Das ist dann einige Jahrzehnte in den Hintergrund geraten, aber war immer so ein Interesse von mir. Warum ist es jetzt so groß und warum das Buch? Weil ich habe ja viele Bücher geschrieben über die Vorzüge vom Kapitalismus. Ja? Und ich habe ja so eine Theorie, die nenne ich die Reagenzglas-Theorie. Da ist ein Reagenzglas, da ist Staat und Markt drin. Und je nachdem, wie du das Mischungsverhältnis veränderst, ja, gibt es Fortschritt oder Rückschritt. Also Beispiel, in Vietnam haben sie in den letzten Jahrzehnten mehr Markt ins Reagenzglas gegeben. Ergebnis, Quote der Armen von 80% auf 3%. Ja, in Venezuela haben sie mehr Staat ins Reagenzglas gegeben. Ergebnis, ein Drittel ist geflohen und vom Rest leben 80% in Armut. Ja, so, das habe ich an verschiedenen Ländern in anderen Büchern von mir gezeigt. Jetzt zum Beispiel Vietnam, Polen und so weiter. Und jetzt habe ich mir mal aber eine Industrie vorgenommen, die Space-Industrie. Warum? Hatte mich interessiert, weil wir haben seit 20 Jahren eigentlich überall auf der Welt so diese Entwicklung, es geht in Richtung mehr Staat, weniger Markt. Jetzt mal Argentinien ausgenommen, können Sie in China beobachten, in Europa beobachten, auch in den USA beobachten, es geht Richtung mehr Staat und weniger Markt. Ja? Und jetzt haben wir mal eine Industrie, da ist es genau umgekehrt, ja? Nämlich weniger Staat und mehr Markt. Und das ist jetzt genau die ist super erfolgreich, wo die Revolution da ist. Und deswegen ist natürlich das auch wieder Wasser auf meine Mühlen, weil ich sage, da habe ich jetzt ein neues Beispiel gefunden, wie überlegen der Kapitalismus ist. Und dann habe ich natürlich eine andere Botschaft noch in dem Buch. Das wundert mich, dass das nicht mehr Menschen so sehen. Also es gibt ein paar Fachleute, Juristen, die sich dafür interessieren. Aber ich bin eigentlich der Erste, der das jetzt so im größeren Maßstab propagiert. Ich sage, wir brauchen privates Eigentum an Grund und Boden auf Himmelskörpern. Das ist eigentlich ganz logisch, weil ich meine, jetzt auf dem Mars, das ist noch viel schwieriger als irgendwo auf der Erde. Ja, da ist selbst die Antarktis dagegen lebensfreundlich, weil da gibt es immerhin Sauerstoff und Schwerkraft und keine kosmischen Strahlen. Also das ist da, sagen wir, ganz relaxtes Leben in der Antarktis, wenn Sie das vergleichen mit dem Mars. Ja, also das ist viel schwieriger noch. Und das heißt, da muss das ökonomische System natürlich noch viel effizienter sein. Wenn Sie jetzt aber ein System haben, was es praktisch in der Form nur noch in Nordkorea gibt, wo Sie nicht mal private Eigentum haben, sondern auch das jetzt nicht sagen wir, mit Erbpacht oder so. Also in China und Vietnam gibt es auch kein Eigentum an Grund und Boden, aber da können sie dann für 70 Jahre oder 50 Jahre pachten. Das ist so ähnlich und können es auch verkaufen. Ja. Aber selbst das gibt es ja nicht in Nordkorea. Ja. Und wenn sie jetzt, sagen, wir tun jetzt das System Nordkorea auf den Mars transferieren, ja, das ist doch völlig geistesgestört, ja, anzunehmen, dass man System, was nicht mehr auf der Erde funktioniert, wo da die Menschen hungern, dass es auf dem Mars funktioniert. Aber so ist es ja im Moment, weil es da kein Privateigentum gibt. Ja, das ist eigentlich, manchmal sind die einfachsten und simpelsten Gedankengänge, da greift sich hoffentlich jeder in den Kopf und sagt, Mensch, der Zittmann hat ja recht. Ich meine, warum sollen ökonomische Gesetze auf einmal im Weltraum nicht gelten? Ja, da ist Schwerelosigkeit, aber das heißt doch nicht, dass alle ökonomischen Gesetze außer Kraft gesetzt sind. Und eines dieser Gesetze ist halt, dass ohne Privateigentum, auch an Grund und Boden, da finanziert ja auch die Bank nie was. Und deswegen habe ich dann auch eine Vision entworfen im 10. Kapitel von meinem Buch. Also ich stelle mir das so vor, wie soll man das jetzt finanzieren? Ich meine, das ist staatlich gar nicht möglich, so eine Kolonisierung vom Mars oder so. Das ist völlig unmöglich. Das überfordert jeden, selbst den reichsten Staat der Erde. Es geht nur privat. Ja, aber dann geht es natürlich nur mit Eigentum. Da sage ich, wer jetzt zuerst zum Mars kommt, ist klar, dem soll nicht der ganze Mars gehören. Aber sagen wir mal, das nehmen wir mal an, der Musk schafft das SpaceX und dann sage ich, dann soll der so eine Fläche kriegen, sagen wir zum Beispiel so groß wie Singapur, dass der sich die absteckt. Singapur passt 200.000 Mal rein in den Mars, also das ist für ihn genug, aber da ist auch noch für andere genug da. Und dann würde ich das an die Börse bringen hier als REIT, also Real Estate Investment Trust. Ja, das ist so ein steuerliches Vehikel. Ich komme ja aus der Immobilienbranche auch, wo ich mich ganz gut auskenne. Und dann kann man das finanzieren. Dann können Sie morgen als REIT-Anleger praktisch sind Sie auf dem Mars investiert dann. Ja, vielleicht entwickelt sich da auch Grundstückhandel auf dem Mars, ja, dass Sie sagen, ich kaufe mir jetzt da spekulativ ein Grundstück, nicht um jetzt da selbst zu wohnen, sondern in der Hoffnung auf Wertsteigerungen. So ähnlich wie vielleicht, kennen Sie den Film Spiel mir das Lied vom Tod, wo sich da der in der Wüste kauft, der sich ein Grundstück, wo die alle sagen, der verrückte Ire, der ist doch bekloppt, aber der hat gesagt, nee, da ist Wasser in der Nähe, da muss die Eisenbahn vorbeifahren und das wird meinen Wert gewinnen. Jetzt ist er leider erschossen worden dann vorher von den Banditen, aber sonst wäre ja die Rechnung aufgegangen dann. Ja? So, für seine Frau ist er dann auch aufgegangen am Schluss. Ja? Und so ähnlich wird es auch auf dem Mars sein, ja, oder auf dem Mond auch, ja, dass die Leute Grundstücke kaufen auf dem Mond, vielleicht spekulativ, also sagen, ah, da ist Wasser in der Nähe, also da gibt es ja auf dem Mond, auf dem Mars gibt es Wasser, nicht fließend, aber gefroren. Ja? Und dann sagen die Leute, da ist Wasser möglicherweise und da jetzt könnte mal ein Hotel gebaut werden und da sichere ich mir jetzt schon mal die Fläche, bevor andere drauf kommen. Das ist so meine Vorstellung, dass da ein Handel dann auch entsteht mit Grundstücken. Ja. Wir haben ja das letzte Mal über meinen Zukunftsroman gesprochen, 2075, da ist ja einer, der die Hauptrolle spielt, der Freund von der Heldin, der ist ja Grundstücksmakler auf dem Mars und auf dem Mond. Das ist praktisch die Idee dahinter. Ja. Und dann kann man auch sowas finanzieren, die ganze Geschichte. Ich meine, das klingt jetzt ein bisschen absurd und manche fragen mich dann, ja, wer soll das kaufen? Also dazu muss ich sagen, es gibt heute schon Millionen Leute, die das kaufen, nur das ist leider ein Betrug, eine irreale Sache. Es gibt da einen, der heißt Hope, Nomen ist oben in den USA, der verkauft also Grundstücke auf dem Mond und auch auf anderen Himmelskörpern und der hat auch Prominente, also so das Filmschauspieler, die sind jetzt nicht immer die cleversten, so, also ich glaube John Travolta und so, gut, er ist ja auch bei Scientology, ja, der hat da auch schon so Grundstücke praktisch angeblich gekauft. Das ist natürlich Quatsch, weil die gehören dem ja gar nicht. Der verkauft die nur. Ja? Und das ist auch zum Teil schon skurril. Ich habe es auch in meinem Buch geschrieben, der hat sich also dann alle Planeten im Sonnensystem gesichert, aber die Sonne, die wollte er nicht haben. Das hat dann eine Frau mitgekriegt in Spanien. Die hat dann gesagt, also sie verkauft jetzt Anteile an der Sonne und ist sogar eingetragen in ihrer Gemeinde dann im Grundbuch oder so oder irgendwo im Register, ja, dass also ihr gehört die Sonne. Das ist natürlich Spinnerei. Das ist Quatsch. Der selbst ist Millionär geworden davon, also mehrfache Millionär, weil es genug Leute abkaufen. Aber ich sage mal, wenn schon so eine irreale Sache, ja, also es gibt ein ganzes Buch darüber, das heißt, Real Estate heißt ja Immobilien in Englisch, ja, und das heißt Unreal Estate, ja, so das Buch, ja, um also zeigen, also dass da immer schon Leute gab, die haben Grundstücke verkauft, obwohl es irreal ist, aber wenn die sogar schon Grundstücke verkaufen, also ich bin der Meinung, wenn das möglich wäre, da wird ein riesen Handel entstehen an börsennotierten Gesellschaften dann oder auch an direktem Eigentum. Das sind so die Visionen, die ich da ausbreite. Jetzt hoffe ich nur noch, dass der Musk das Buch auch liest. Also ich weiß, er hat es schon, ja, aber ich habe selbst keinen persönlichen Kontakt, sondern über einen Freund, der wiederum, dessen Chef mit ihm eng befreundet ist, der hat es ihm gegeben. Ob er schon gelesen hat oder nicht, weiß ich nicht. Ja, aber das ist natürlich meine Hoffnung, dass dann auch so Leute dann mal das lesen und das mit auf ihre Agenda nehmen. Ja.
Dann drücken wir in die Daumen und hoffen auch, dass in Deutschland der Groschen fällt, vor allem in der Politik. Und Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren, Herr Dr. Zittelmann. Und auch Ihnen vielen Dank. Bitte nicht vergessen, liken und Kanal abonnieren. Und bis zum nächsten Mal.
Vorsicht, ich habe noch eine Sache auch vergessen, wenn ich die sagen darf. Ja.
Okay.
Also, das Buch kommt erst Mitte März. Ja. Aber ich habe mir vorgenommen, das zum Bestseller zu machen. Ja. Und es gibt eine Seite, da möchte ich gerne darauf hinweisen. Die heißt ganz einfach…
Die Internetseite.
Ja, weltraumkapitalismus.de. Ja. Ja. Mhm. Da habe ich nämlich so, da gibt's was zu gewinnen, da gibt's eine Verlosung. Warum? Weil manche sagen vielleicht, warum soll ich mir jetzt ein Buch bestellen, weil es im März kommt? Ja, warum? Weil da nimmst du am Preisausschreiben teil. Dafür wollte ich auch noch.
Also, und Sie was haben kann man da Werbe gewinnen? Gemacht. Eine Reise auf den Mars?
Nee, das leider nicht. Also der Hauptpreis ist erstmal, man kann Abendessen mit mir im China Club, im exklusiven China Club gewinnen. Ja. Und dann gibt's noch meinen Kurs Finanzielle Freiheit. Den gibt's auch. Der kostet normal 680 Euro. Dann gibt's auch 9-mal zu gewinnen. Also gibt schon was zu gewinnen dabei. Und Sie machen mir auch jeder eine Freude, der sagt, na, das klingt interessant, da bestelle ich mir mal ein Buch vor. Ich halte übrigens jetzt auch im Februar und März in 10 Städten in Deutschland Vorträge, meistens bei der Haie-Gesellschaft, also in Münster und in Dresden und in Magdeburg und in Hamburg und in München, in Hannover, in Wiesbaden. Also ich bin überall bei der Haie-Gesellschaft und spreche über das Buch. Auch das vielleicht noch, wenn man auf die Haie-Seite geht, findet man dann auch die Vorträge.
Wunderbar. Dann also, wie gesagt, liken, Kanal abonnieren und danach die Weltraumkapitalismus-Seite besuchen und am Gewinnspiel teilnehmen.
Dankeschön. Ja.